Herzlich willkommen. Sie hören Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Dieser Podcast wird präsentiert vom EEZ Rostock. Es folgt ein Mitschnitt unserer Veranstaltung WTO, Handelskriege und die EU vom 22. Januar 2020. Referent ist Frank Burgdörfer, Mitglied im Team Europe Rednerpool der Europäischen Kommission.
Was auch eine Störung ist für den Handel, ironischerweise, ist das Gegenteil vom Zoll, nämlich die Exportsubvention. Also zum Beispiel, die Europäer waren es satt, dass die Amerikaner den Flugzeugmarkt dominiert haben. Dass die Masse der Flugzeuge von Boeing kam. So, und dann haben sie gesagt, das können wir auch. Und haben Airbus aus dem Boden gestampft. Jetzt ist aber das Problem, dass Boeing schon 30 Jahre lang Flugzeuge produziert hat und Airbus musste da irgendwie neu reinkommen. Da werden Fehler gemacht, da muss man neue Sachen entwickeln und so weiter. Und dann hat man versucht, denen so ein bisschen zu helfen. Das heißt, man hat ihnen Forschungsmittel zugeschanzt, man hat ihnen Steuererleichterungen gegeben und so weiter. Und dann macht man die Flugzeuge günstiger, als sie eigentlich wären. Und das findet Boeing auf der anderen Seite des Atlantik gar nicht nett. Weil die sagen, diese Flugzeuge wären ja viel teuer, das ist ein unfairer Wettbewerb, die können ja nur so günstig sein, weil die Europäer da Geld reinbuttern. Die Amerikaner revanchieren sich dann aber, indem das Pentagon Boeing Großaufträge gibt für Militärflugzeuge, die es überaus gut bezahlt und sagt, dann habt ihr ein bisschen Geld in der Kasse. Und dann könnt ihr bei den Flugzeugen, die ihr nach Europa liefern wollt, ja ein bisschen nachlassen. Das heißt, auch das sind Hindernisse, die sich gegenseitig hochschaukeln. Ja? Und das Problem bei diesen Exportsubventionen ist, dass man sie ganz, ganz schwer oft identifizieren kann. Das heißt, niemand wird der amerikanischen Regierung verbieten wollen, dass sie Flugzeuge bei einem eigenen Flugzeughersteller bauen. Aber den Nachweis zu führen, dass die absichtlich per Augenzwinkern ein bisschen zu teuer bezahlt wurden, damit Boeing eine Kriegskasse hat, um europäische Exportsubventionen zu kontern, da wird es schwierig. Wie wollen Sie das denn objektiv feststellen? Das wird jeder amerikanische Regierungsbeamte abstreiten und sagen, davon hätte er noch nie gehört. Und Sie können den Beweis ganz schlecht führen. Das heißt, das ist auch wieder eine Schwierigkeit. Sie kriegen das nicht zu fassen. Man hat so das Gefühl, da ist irgendwas, aber... Und es passiert halt im Zweifel bei beiden und beide spielen das Spiel dann und halten sich letzten Endes gegenseitig die Konkurrenz vom Hals. Das heißt, die Amis verkaufen ihre Flugzeuge in Amerika und die Europäer verkaufen ihre Flugzeuge bei sich. Aber die Kernidee, die ja der liberale Handel sagt, da gibt es einen Wettbewerb und beide müssen sich anstrengen, um besser zu sein, der wird dabei kaputt gemacht und am Ende bezahlen beide Seiten ihre Flugzeuge teurer, als sie sein müssen und buttern auch noch Steuermittel rein. Also wäre das eine Störung für den Handel, bei der man irgendwie gucken müsste, was man damit anfangen kann. Dann immer gerne gemacht, Vereinbarungen zu Lasten Dritter. Kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, man kann Handelsabkommen machen, wo man irgendjemandem besondere Privilegien einräumt, die aber im Ergebnis bedeuten, dass ich den seinen bisherigen Lieferanten abspinstig mache. Das ist ja auch eigentlich eine normale Sache. Also jeder Bäcker macht Sonderangebote in der Hoffnung, mehr Brötchen zu verkaufen. Da werden aber nicht mehr Brötchen gegessen, deswegen verliert jemand anders ans Geschäft. Schwierig wird es, wenn es zulasten Schwächerer geht. Das heißt, wenn sich reiche Mächtige zusammentun, um Schwächeren, denen, die selber ihre Preise gar nicht mehr senken können oder denen keine Gegenmittel mehr zur Verfügung stehen, die aus dem Markt zu drängen. Das kann man sich, glaube ich, im internationalen Geschäft relativ gut vorstellen, dass reiche Staaten das zulasten von schwachen, schwächeren Staaten machen können. Und dann gibt es noch was Neues, das hätten wir vor 15 Jahren nicht akzeptiert an dieser Wand, aber das hat sich inzwischen durchgesetzt. Man ist im internationalen Handel immer davon ausgegangen, dass gleiche Regeln fair sind. Inzwischen ist es in der WTO, auch von der EU anerkannt, dass gleiche Regeln unfair sein können, wenn die Partner sehr unterschiedlich stark sind. Also wenn wir zum Beispiel sagen, für Elektrogüter im Handel zwischen der EU und Afrika gibt es in der Landwirtschaft Beschränkungen und für Elektrogüter nicht. Dann heißt es de facto, dass die Afrikaner das, was sie hätten, nicht verkaufen können. Und von dem, wo ihre Wirtschaft schwach ist und sie kaum auf den Beinen sind, werden sie überflutet. Das heißt, inzwischen gibt es reziproke Handelsabkommen, wo man sagt, es ist manchmal gerecht, unterschiedlich starke unterschiedlich zu behandeln und zu gucken, dass man denen irgendwo Luft zum Atmen lässt. Aber auch das ist etwas, das ist auch so ein Running Target. Da weiß man auch nie, wie das richtig ist. Was wir heute fair finden, würden wir bei anderen politischen Entwicklungen in 5 Jahren auch wieder sagen, müssen wir nochmal drüber reden. Das heißt, was ich Ihnen hier nur klar machen wollte, ist, eine Störung des Handels sind nicht nur die Zölle, die irgendwo draufkommen, sondern die sind in ganz vielen Dingen auch versteckt. In Normen, in Standards, sozialen Regeln, Gleichstellung. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man darf nur, gibt es noch nicht, aber kann man sich gut vorstellen, dass das irgendwann kommt, wenn in Unternehmen unterschiedliche Geschlechter nicht gleichberechtigt behandelt werden, dann wollen wir das nicht unterstützen. Dann machen wir bevorzugen wir Unternehmen, die das sauber machen. Und dann würden Unternehmen in Entwicklungsländern sagen, ja stopp, aber das geht bei uns aus irgendwelchen Gründen nicht. Und wären der Meinung, das wäre eine Störung des Handels. So, Exportsubventionen, wo ich Ihnen klar machen wollte, das ist oft nicht so, man subventioniert eigene Hersteller mit dem Ziel, sie konkurrenzfähiger zu machen. Aber ob das jetzt passiert, um den Handel zu stören oder aus irgendwelchen anderen Motiven, ist schwer zu beweisen. Lasten Dritter und Gleichbehandlung Schwächerer. Die Herausforderung ist, wenn man Handel über längere Zeit reibungslos laufen lassen will, wie man diese ganzen Details klärt. Also da ist ein Vorwurf, die Europäer gäben ihren eigenen Flugzeugen einen Wettbewerbsvorteil, weil sie die Steuern absichtlich niedriger gesetzt haben. Dann sagen die Europäer, stimmt nicht, die Amerikaner sagen, ist so. Wie entscheidet man sowas? Wie entscheidet man, ob es gerechtfertigt ist, eine bestimmte Holzart aus dem Amazonas nicht einzuführen, weil man verhindern will, dass dort abgeholzt wird, oder ob man damit die Holzwirtschaft in irgendwelchen ehemaligen französischen Kolonien in Afrika bevorzugen will, weil die Franzosen da noch gute Beziehungen hin haben. So, da werden die Europäer werden weit von sich weisen, dass das irgendwas mit postkolonial in Afrika zu tun hat und werden sagen, das geht uns nur um den Urwald in Brasilien, aber die Brasilianer werden sich ganz sicher sein, dass es anders ist. Wie kriegt man das hin, dass solche Fragen in einer Weise entschieden werden, die von allen Seiten als fair gesehen wird? Also wenn man solche Fragen so entscheiden will, dass sie tatsächlich auch als Musterentscheidungen akzeptiert werden, dass man danach sagt, das haben wir einmal festgelegt, das ist so und so, das wenden wir jetzt auf alle Fälle an, dann muss man sicher sein, dass das abseits von Machtverhältnissen getroffen worden ist, sodass man sagen kann, das ist eine Grundsatzentscheidung, die von allen akzeptiert werden kann. Und das heißt letztlich, wenn man jetzt im internationalen Geschäft ist, dass man die Souveränität aller Partner achtet und wenn da halt jetzt Panama am Tisch sitzt und auf der anderen Seite die USA, das Verfahren sachlich ist, dass der Richter, der darüber entscheidet, was angewendet wird, dass der da tatsächlich unparteiisch ist und das Ganze in einer Art und Weise abläuft, die für alle Seiten hinterher akzeptabel ist. So, aber die Grundherausforderung, auf die ich Sie aufmerksam machen wollte, ist, wenn man sagt, wir wollen Handel, weil er uns allen nützt, weil er unsere Beziehungen stärkt, weil er für alle Wohlstand schafft, weil er gegenseitige Abhängigkeiten schafft, die wir politisch für sinnvoll halten, auch weil wir vielleicht bestimmte Partner an uns binden wollen, sodass sie dann auch von uns abhängig sind und uns nicht wehtun werden, dann muss man sich Gedanken machen, wie man mit diesen Störungen im Handel umgeht. Und was ich versucht habe, Ihnen klarzumachen, ist, dass das etwas ist, was niemals endet, weil sie ständig auf neue Probleme stoßen. Die Europäer decken sich eine Datenschutzgrundverordnung aus und sagen dann plötzlich, bestimmte Arten, wie wir bisher Handel mit euch getrieben haben, gehen nicht mehr. Ist das eine unfaire Maßnahme oder ist es akzeptabel? Solche Fragen kommen, es gibt ein neues Bewusstsein, gab eine Kampagne über Palmöl in Nutella, man macht sich Gedanken über Teakholz oder sonst irgendwas. Das führt in der Demokratie zu irgendwelchen politischen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen führen zur Frage, ist das handelspolitisch akzeptabel oder nicht? Das heißt, es gibt immer was Neues, man wird nie fertig damit. Man muss gucken, wie man das immer wieder neu entscheidet und wie man auch die Regeln, die man hat, immer genauer fasst und immer klarer fasst, um solche Sachen auch abzudecken. Genau, und daraus entwickelt sich dann sowas wie die Welthandelsorganisation, die im Prinzip über die Zeit gewachsen ist. Der Kern ist das GATT.